Bremen 2 Gesprächszeit.
Heute mit Birgit Kolkmann ganz herzlich willkommen. Was Heidi Klum in der Modewelt, Ute Lemper in der Musicalszene und Diane Krüger in Hollywood sind, ist Bettina Lüscher im Journalismus. Eine Deutsche, die auszog in die USA, dort sehr erfolgreich wurde als CNN-Moderatorin und weltweit bekannt. Seit 16 Jahren arbeitet sie für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen als eine der Hauptsprecherinnen und inzwischen auch in Berlin. Jetzt ist sie in der Gesprächszeit. Herzlich willkommen, Bettina Lüscher.
Herzlichen Dank, das sind ja sehr, sehr nette Worte. Das ist man gar nicht gewöhnt.
Wenn Sie es meinen, als ehemalige Bremerin hier in Bremen 2 haben Sie es wahrscheinlich auch verdient, ne? Also die Karriere ist ja toll. Haben Sie sich das eigentlich träumen lassen, als Sie als Teenager in Bremen zur Schule gingen und Abi machten?
Nein, ich wusste auch gar nicht genau, was ich machen sollte, ehrlich gesagt. Also ich war schon immer sehr ein Nachrichtenjunkie. Als ich früher mit meinem Vater immer morgens das Müsli aß, kriegte er den internationalen Teil, den ersten Teil vom Weser-Kurier, ich den zweiten. Dann wurde ganz gemütlich gegessen und irgendwann die Teile ausgetauscht. Also von daher schon immer großes Interesse an Nachrichten, aber wie das mal so gehen würde, wusste ich ehrlich gesagt nicht.
Ja, also alles nur Zufall insgesamt gesehen?
Na, Zufall ist sowas glaube ich nicht, sondern man muss ja sehr ackern, um solche Jobs zu bekommen. Nach dem Abitur wusste ich erst nicht so genau, was ich machen wollte, habe bei Siemens ein Praktikum gemacht und sowas. Und habe angefangen in Münster zu studieren und dort meine ersten Versuche gemacht bei der Münsterschen Zeitung, was sehr lustig war. Das ist eine wunderbare Lokalzeitung, wo ich dann immer Schrebergärtenvereine besucht habe und Taubenzüchtervereine. Mhm. Und immer nachmittags, weil natürlich das Gehalt ganz, ganz schlecht war, 20 Pfennig pro Zeile. Aber wenn man nachmittags um 3:30 oder so da auftauchte, kriegte man eben noch ein Stück Kuchen dazu. Was lohnt sich dann als
Wie
Student?
Wie praktisch. Und nette Menschen kennengelernt. Interessante
immer
Menschen.
Immer wieder nette Menschen kennengelernt. Also das ist das Schöne an Journalismus. Man lernt jeden Tag was Neues. Man lernt nette Leute kennen, natürlich oft auch unangenehme Leute, aber immer was Spannendes. Und wo gibt es schon Jobs, wo man jeden Tag was Neues lernt?
Beim Welternährungsprogramm WFP lernen Sie auch viele, viele Menschen kennen. Setzt sich da was fort, was Sie im Journalismus begonnen haben? Menschen und Geschichten?
Im Journalismus habe ich Geschichten erzählt und genau das Gleiche mache ich jetzt auch, nur auf der anderen Seite. Nur sind die Geschichten natürlich oft sehr tragische. Aber immer wieder, wenn ich so Leute in Flüchtlingslagern kennenlerne oder Leute, die nicht mehr von unserer Hilfe abhängig sind, das sind ja oft die besten Momente. Man ist immer wieder überrascht davon, wie viel Würde Menschen haben, selbst wenn sie in größter Not sind. Ich habe mal eine Frau kennengelernt in Darfur, die gerade vor den Janjaweed, so Rebellengruppen, geflohen war, in einer kleinen Hütte hockte, wirklich nur so Stöcke, nichts und eine Plane drüber. Und ich stand draußen und habe einem BBC-Korrespondenten geholfen, diese Frau zu interviewen. Und es war gleißende Sonne. Und während sie ihre furchtbare Geschichte erzählte, was sie alles verloren hatte, rückte sie so einen kleinen Schemel hinter sich hervor, damit ich mich da hinsetzen konnte, weil sie sich Sorgen machte, dass ich irgendwie in der Sonne umkippe. Und das ist einer der Momente gewesen, wo man immer wieder merkt, welche Würde Menschen haben, selbst wenn sie alles verlieren. Man erzählt jetzt die Geschichten von Menschen in Not und hofft, dass man eben dadurch andere motiviert zu helfen.
Bettina Lüscher, eine der Hauptsprecherinnen des Welternährungsprogramms, die größte humanitäre Organisationen auf der Welt. Heute ist Bettina Lüscher in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Schlaflos in Atlanta, das hat, glaube ich, der Fokus Bettina Lüscher über Sie mal geschrieben, als Sie im CNN-Hauptquartier 9 Jahre lang die internationalen Nachrichten moderiert haben. 180 Millionen Haushalte haben Sie erreicht, so ist es nachzulesen, und immer im Nachtdienst gearbeitet. Ein absoluter Adrenalinjob.
Ja, das ist es wirklich. Das war's. Es gibt so medizinische Studien dazu, wo gesagt wird, bei Live-Sendungen ist es so, als ob man Flugkapitän ist und mit einer Boeing 747 abhebt oder landet. Man arbeitete ja damals bei CNN viel mehr Schichten als zum Beispiel hier in Deutschland. Also ich habe da immer so 3 oder 4 Nachrichtensendungen pro Nacht gemacht und auch jede Woche und sehr viel auch mit Breaking News, wenn irgendwo Flugzeuge abstürzten, Erdbeben passierten, wo man dann wirklich die Manuskripte wegwirft und stundenlang live auf dem Sender ist. Und das hat immer viel Spaß gemacht. Also ich bin da auch irgendwie nicht nervös geworden, sondern Wenn man die Skripte weggeworfen hat, machte der Job noch mehr Spaß.
Ja, also locker bleiben in Stresssituationen, improvisieren und mit der Intuition arbeiten. Ist das das wesentliche Handwerkszeug, das man braucht in so einem Job?
Ja, ich glaube schon. Also andererseits ist es aber auch nicht so leicht. Und eins darf man nie vergessen. Wenn man solche Live-Sendungen sieht, sieht man ja oft nur das Gesicht der Moderatoren. Was aber unerlässlich ist, ist das Riesenteam dahinter. Also die Kameraleute, die Studioleute, die Producer, die eben einem alles helfen und ab und zu mal ein paar Worte, ein, zwei Worte ins Ohr flüstern, sagen Go, Stop, zusammenfassen oder einen darauf hinweisen, wer jetzt als Nächster kommt. Ohne das Team ist man da gar nichts. Also, und das vergessen Leute, glaube ich, oft, weil sie immer nur die Gesichter im Fernsehen sehen, aber nicht die Gesichter dahinter. Ich fand auch die Teamarbeit immer super. Wir sind auch nach den Sendungen dann immer noch weggegangen. Es war ja so, wir hatten ja sowieso kein Sozialleben, wenn man um 5 Uhr morgens wieder rausgeht und tagsüber schläft und dann stundenlang sich einliest. Das Ziel war ja auch immer das, jedenfalls war das mein Ziel immer, dass ich, wenn ich abends im Sender auftauchte, ich im Grunde 10 Minuten über fast jedes Thema, das so in den Nachrichten ist, reden kann, frei, ohne dass ich irgendwas brauche. Und dafür muss man viel lesen.
Wie haben Sie es eigentlich bis in Ted Turners Zentrale geschafft? Damals noch als gerade absolvierte Studienabgängerin, Sie haben in den USA studiert. Wie schafft man es nach Atlanta in die Sendezentrale?
Also ich hatte ja schon bei der Münsterschen Zeitung gearbeitet, beim WDR in Münster und in Köln gearbeitet. Und was dann, bekam dann ein Fulbright-Stipendium, konnte in Amerika studieren, habe dort beim Campusfernsehen auch moderiert. Und wenn man mal so Stipendien bekommt, das war mit Fulbright eben, dann kriegt man immer so kleine Mini-Stipendien. Ich durfte auf eine Politologenkonferenz nach Atlanta fliegen. Das war so im Frühjahr 1984. Und ich dachte am Abend vorher, da gibt es doch diesen Ömmelsender CNN, der war ja damals so 3, 4 Jahre alt. Und da kann man ja mal gucken, ob ich da nicht reinkomme. Und habe also meine Kassetten mitgenommen, bin nach Atlanta geflogen, vom schönen Wisconsin aus, und stapfte dann guten Mutes zu dem Hauptquartier von CNN. Und da gab es dann natürlich irgendwelche Sicherheitsleute am Eingang. Und ich stand da und sagte, ja, hallo, ich bin deutsche Journalistin. Ich würde gerne mit der Personalabteilung reden. Ich habe alle Unterlagen dabei. Ich bin sofort bereit. Und dann sagten die, ja, aber wir wissen gar nicht, wer da arbeitet. Wir haben nur Namensverzeichnisse. Da musste ich mir erstmal jemanden schnappen, der wusste, wer in der Personalabteilung arbeitet. Und dann musste ich rausgehen. Ich durfte nicht das Telefon benutzen, das da stand, sondern musste zu einer Telefonzelle gehen. Für alle die jüngeren Leute, die jetzt zuhören, keine Handys, Telefonzellen. Naja, und dann stand ich in der Telefonzelle und habe an dem Nachmittag die arme Frau in der Personalabteilung 2 oder 3 Mal angerufen, bis ihr irgendwann der Kragen platzte. Und ich sagte ihm, ja, ich könnte das jetzt hier. Und sie sagte dann, nein, so ginge das nicht. Gut, also auf jeden Fall, die Chose schien vorbei zu sein. Da war ich am nächsten Tag bei dem Politologenkongress, sitz abend in der U-Bahn und hatte noch so meinen Aufkleber von diesem Kongress an meiner Jacke. Und da war ein anderer Mensch in der U-Bahn, ein Mann, wir fingen uns an zu unterhalten und er sagte, er sei Menschenrechtsanwalt. Ich sagte, ich bin Studentin, will zu CNN. Und er sagte, ach, bei CNN kriege ich Sie rein. Ich sagte, ja, wieso, Sie sind doch Menschenrechtsanwalt aus Kanada, wie kriegen Sie mich bei CNN rein? Er sagte, ach, ich habe gestern, das war ja so heiß, ich habe mir ein neues Jackett gekauft. Und dann habe ich einer Dame geholfen, ein Geburtstagsgeschenk für ihren Mann auszusuchen, der hat die gleiche Kleidergröße wie ich. Und sie war so dankbar und sie hat gesagt, wenn Sie eine Führung bei CNN wollen, hier ist mein Mann, da ist die Karte. Und dann sagte ich, ja. Und dann sagte sie, also, wie wäre es morgen mit Abendessen? Und ich sagte, wie wäre es morgen mit Lunch? Und dann machten wir eben Lunch. Und am nächsten Tag gab es die Führung. Und dann habe ich sofort gefragt, ob ich bei denen Praktikum machen könnte. Wurde irgendeinem uralten Mann vorgeführt, der ein legendärer Fernsehjournalist in Amerika war und in seinen Rentnerjahren diesen Sender aufgebaut hat. Und dann kriegte ich ein Praktikum.
Wer war es, bitte den Namen?
Sam Zellman. Mhm. Der wurde auch 99 Jahre alt, hat bis zum Schluss unterrichtet. Das war eine Legende von CBS 60 Minutes, diesem legendären Nachrichtenmagazin. Und nachdem er bei CBS in Rente gegangen ist, hat er diesen Sender aufgebaut und war wunderbar. Und da habe ich viel gelernt und er hat mich überall weiterempfohlen. Und dann, das war eben im Sommer 84, dann habe ich zu Ende studiert Und 85 dort als Kamerafrau und Prompterfrau angefangen, unterste Stufe. Und dann nach ein paar Monaten mitgeholfen, das erste CNN-Büro in Frankfurt aufzumachen.
Und dann ging es weiter in Deutschland bei CNN, beim WDR-Fernsehen, aber dann in den 90er Jahren wieder nach CNN und dann als große Anchorfrau. Sie sind bekannt geworden in der ganzen Welt und in den USA. Erkannte man sie auf der Straße?
Nein, das war ja das Tolle. Das war perfekt, weil ja CNN International in Amerika nicht ausgestrahlt wurde. Und ich von daher ein wunderbares Leben hatte, niemand mich kannte. Und nur wenn ich in Richtung Flughäfen marschierte oder in Flugzeuge eingestiegen bin, da kamen dann irgendwelche Leute und Kapitäne und irgendwelche Fans und sowas. Also dieses, was ich immer sehr unangenehm fand, dieses Erkanntwerden, war eben gar nicht in Amerika. Das war nur,
warum
wenn
ist Ihnen das unangenehm gewesen?
Klar hat man das Ego, ich habe das immer mal so gesagt, so 20% findet man es irgendwie gut, aber 80% fand ich immer grauslich. Als ich zum Beispiel früher beim WDR, ich habe ja 3 Jahre dazwischen beim WDR moderiert und da gab es da mal einen romantischen Abend mit meinem Freund und es war alles ganz wunderbar romantisch und auf einmal kommt irgend so ein Mann an und kniet sich neben mich und erzählt mir dann, wie toll er mich findet und so. Oder Leute, wenn man nachts um 1 Uhr aus dem Sender kam, die dann da stehen, das ist schon unangenehm. Ja. Als ich dann später in Berlin auch moderiert habe, da kommen dann Leute, die schicken einem Diamanten, die stehen dann vorm Studio. Das ist irgendwie nicht lustig. Also es gibt Leute, die finden das spitze. Ich fand es eher ein bisschen peinlich. Ich wurde immer rot und fing an zu schwitzen und so. Das war irgendwie nicht mein Ding.
20 Jahre haben Sie im Journalismus dann wirklich vorderster Stelle gearbeitet. Dann kam der Sprung in die UNO-Welt. Frau Lüscher, wir haben eben darüber gesprochen, wie Sie beruflich überhaupt zu CNN gekommen sind, wie Sie beim WDR waren. Nach 20 Jahren im Journalismus kam dann der Sprung zur UNO. Wie kam das?
Als ich so Moderatorin war, habe ich mir immer überlegt, was will ich als nächstes machen? Irgendwann ist man vorbei mit Moderieren. Und die UNO war das, was ich halt immer sehr, sehr beeindruckend fand. Die Arbeit habe ich unglaublich bewundert. Und dann war es zum Teil auch einfach Zufall. Ich habe ungelogen auf einmal in der International Herald Tribune eine Stellenanzeige gesehen vom World Food Program, wo sie Pressesprecher suchten. Und dann habe ich da angerufen und das Lustige war, die sind ja immer mit mir jahrelang schon aufgewacht, in Anführungsstrichen, weil ich ja immer Frühstücksfernsehen gemacht habe. Und von daher kannten die mich auch sofort und wussten auch sofort. Und dann musste ich aber durch das ganz normale Recruitment durchgehen. Ja, und dann bin ich ganz wunderbar da gelandet. Mhm. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist eine tolle Organisation. Da bin ich jeden Tag stolz darauf, dass ich da arbeiten darf.
Wer auf Ihrem E-Mail-Verteiler ist, Frau Lüscher, der bekommt ja regelmäßig Katastrophenmeldungen in die Mailbox auf den Tisch. Und jetzt sind aktuell in der Corona-Krise ganz aktuell die Warnung, wie man sie noch wirklich nie gehört hat. Der WFP-Chef Beasley, gerade selbst von Covid-19 genesen, warnt in der virtuellen Sitzung des UN-Sicherheitsrats vor einer Hungerpandemie, verursacht durch die Corona-Pandemie. Was kommt da auf uns zu und was müssen Sie auch medial bewältigen als Pressesprecherin?
Also das ist schon eine Katastrophe, die da auf uns zurollt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und eine Herausforderung an unsere Leute, wie wir sie auch noch nie gesehen haben. Im normalen Jahr, dieses Jahr werden wir etwa 100 Millionen Menschen in über 80 Ländern versorgen. Mit Lebensmitteln, mit anderer Bargeldhilfe zum Beispiel. Die Hungerzahlen sind durch Kriege, Klimawandel, Wirtschaftsprobleme immer höher gegangen in den letzten Jahren. Und jetzt auf einmal kommt noch das Virus dazu. Und das ist eine Gemengelage, die fatale Folgen haben wird. Wir müssen ja diese 100 Millionen Menschen sowieso versorgen. 30 Millionen von denen können ohne uns nicht überleben. Leute in Flüchtlingslagern, Leute in Kriegsgebieten, die wirklich kurz vorm Verhungern sind, wenn wir nicht auftauchen. Und deswegen kam jetzt der große Appell an die Weltgemeinschaft, dass wir erstmal für die nächsten 3 Monate Nahrungsmittel verteilen als Reserven auf der ganzen Welt, damit wir eben weitermachen können. Aber was wir auch noch machen müssen, ist die ganze logistische Hilfe für die UNO. Wir fliegen gerade alle Helfer ein, weil es ja keine Flugzeugverbindungen mehr gibt. Wir chartern Schiffe, wir bauen Feldlazarette auf für Helfer, die ja auch krank werden können. Wir bringen Nahrungsmittel, Ärzte, Masken, Schutzkleidung, Ventilatoren bis an die letzten Ecken der Welt, um eben Menschen in Not zu helfen. Und die große Sorge ist, dass es nicht nur dieses Virus sich verbreitet in Afrika und vor allen Dingen im Nahen Osten, sondern auch die wirtschaftlichen Konsequenzen des Coronavirus, dass das die Zahl der Hungernden in diesem Jahr verdoppeln wird. Einfach deswegen, überall blockt jetzt ja alles. Die Jobs gehen nicht mehr weiter. Tagelöhner können nicht mehr arbeiten. Was sollen die Menschen machen? Sie werden hungrig. Mhm. Und wir sind eben gefragt, da zu helfen.
Hungerkatastrophe biblischen Ausmaßes hat es Ihr Chef Beasley genannt. Er hat auch Summen aufgerufen vor dem UN-Sicherheitsrat in der virtuellen Sitzung. Da sprach er von knapp 2 Milliarden und noch einmal 500 Millionen knapp. Das sind doch, wenn wir uns die Zahlen anhören, die gerade für die Corona-Rettungspakete aufgerufen werden, relativ überschaubare Summen. Das müsste doch zu packen sein.
Ja, das ist auch zu packen. Gucken Sie mal, die Christmas-Bonisse von Wall Street im normalen Dezember liegen bei 4-5 Milliarden. Also von daher, das ist nur Manhattan. Mhm. Wir sind sehr, sehr dankbar, was die Geberländer da machen. Deutschland ist an zweiter Stelle, Amerika ist Nummer 1. Die Regierungen stehen Schulter an Schulter mit uns, wollen uns helfen. Wir haben in den letzten Jahren Rekordsummen aus den Vereinigten Staaten bekommen. Der amerikanische Präsident weiß, dass humanitäre Hilfe extrem wichtig ist, hat das in den letzten Jahren immer weiter aufgestockt. Und da sind wir sehr, sehr dankbar dafür. Und die Kollegen von WHO, der Weltgesundheitsorganisation, deren Material und deren Leute wir jetzt ja durch die ganze Welt transportieren, machen sehr gute Arbeit unter extrem harten Bedingungen. Von daher glaube ich auch, dass die Unterstützung weltweit auch weitergehen wird.
Also Sie sind offensichtlich sehr optimistisch, dass das zu schaffen ist, gerade in diesen Corona-Zeiten, wo es ja zwei Sichtweisen gibt. Die eine, dass die Leute jetzt alle schauen in ihrem eigenen Bereich, und zwar vom Kleinen bis hin zu Nationalstaaten, ihre Dinge zu ordnen und möglichst nicht krank zu werden, zu überleben oder aber wirklich zusammenzuarbeiten, also Corona als Gleichmacher. Was glauben Sie, wird da kommen?
Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, wenn ich da sitze und sage, die Gelder werden da hoffentlich kommen. Wir machen uns große Sorgen, dass die Gelder nicht kommen. Was ich eben gesagt habe, war, es sind genug Gelder da. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Wir verstehen ja auch völlig, was in den einzelnen Ländern da vor sich geht. Es ist ja zum ersten Mal seit Jahrzehnten oder seit 100 Jahren eine Krise, die wirklich global ist. Es ist nicht die Krise, die irgendwo auf einem anderen Kontinent ist, weit weg, die wir dann nur abends im Fernsehen sehen. Nein, Sie und ich machen Homeoffice, wir machen uns Sorgen um unsere Eltern und Großeltern. Wir wissen nicht, wann wir wieder in die Büros zurückkommen. Jeder Einkauf im Supermarkt könnte uns eventuell das Leben kosten. Das ist ja was völlig Neues für uns. Für Menschen aber, die in Afrika, in einem Flüchtlingslager sind oder im Nahen Osten in der Kriegszone sind wie im Jemen, ist es nur die Katastrophe, die jetzt schon wieder auf alle anderen gekommen ist. Von daher ist es nicht der Gleichmacher. Das Virus fegt rund um die Welt, aber die Menschen sind ganz unterschiedlich davon betroffen. Wenn Sie und ich heute krank werden, haben wir gute Chancen, dass wir in einem gut ausgestatteten Krankenhaus bestens versorgt werden und gucken, dass wir das irgendwie überleben. Wenn Sie aber eine Frau sind mit mehreren Kindern, die im Krieg in Jemen geflohen ist, die sowieso kaum weiß, wie sie ihre Kinder ernähren soll, wo militante Gruppen Nahrungsmittelhilfe zurückhalten und ähnliches, ist es nur eine Katastrophe auf der nächsten. Es gibt ja Menschen, die sagen, also entweder wir sterben an Hunger oder wir sterben am Virus. Und das ist die brutale Realität. Und da müssen wir helfen.
Das war früher die Wahl zwischen Pest und Cholera, die gar keine ist.
Ja, und schauen Sie, wenn wir jetzt Sorgen haben, dass in 3 Dutzend Ländern, die schon ganz geschwächt sind, eventuell jetzt akute Hungersnöte ausbrechen. Die UNO sagt nicht oft, dass irgendwas biblische Proportionen annehmen kann. Das kommt selten vor oder vielleicht auch nie. Wir stehen vor einer Herausforderung, wie die Welt sie in dieser Form noch nie gesehen hat. Und wir sind da alle gefordert.
Ein furchtbares Szenario, gegen das Sie ankämpfen beim Welternährungsprogramm. Bettina Lüscher heute zu Gast in der Gesprächszeit. Heute, Frau Lüscher, Sie haben eben erzählt, dass das Geld auf der Welt schon da ist, um allen Menschen zu helfen und auch um den Hunger zu bekämpfen. Haben Sie sozusagen als eine der Sprecherinnen des Welternährungsprogramms einen Betteljob?
Ja, absolut. Wir betteln immer. Wir sind die bestangezogensten Bettler der Welt. Wir sind immer am Betteln. Wir betteln von Januar bis Dezember, sprechen mit wem auch immer wir sprechen können. Minister, Könige und Ähnliches. Gestern Abend habe ich ein Fernsehinterview gegeben, das dann auch in Afrika ausgestrahlt wurde und wo es darum ging, wie viel Geld wir brauchen. 2 Milliarden jetzt, nur für die nächsten 12 Wochen, noch viele Milliarden später, die dann kommen werden. Und ich sage dann auch immer ganz offen, wenn irgendjemand gerade zuhört, der Präsident ist oder CEO von einer Riesenfirma und sie wollen helfen und sie können uns die Gelder überweisen, irgendwelche Scheichs oder Prinzen oder Könige oder Kaiser. Ich habe eine große Handtasche, ich nehme das Geld gerne und leite es dann weiter. Die Schecks passen gut in meine Handtaschen rein. Ja, wir betteln immer. Wir sind 100% auf Geldzuwendungen angewiesen. Wir kriegen also nicht irgendwas garantiert, sondern wir müssen immer um die Projekte kämpfen.
Wie müssen wir uns jetzt vorstellen, wie Bettina Lüscher von morgens bis abends tätig ist? Also Sie haben schon gesagt, Sie geben auch Interviews. Sie sind eine der Hauptsprecherinnen, haben also auch eine große Presseabteilung hinter sich, geben das weiter an die Presse. Das heißt, Sie haben eine Mittlerfunktion. Aber inwiefern sind Sie auch selber aktiv? Also, dass Sie sprechen mit Regierenden, mit Menschen in den Verwaltungen, dass Sie da die Kontakte pflegen, um die zu animieren, Ihnen Geld zu geben?
Also bei mir ist es eher so, dass ich dann versuche, ich habe ja auch lange in New York gearbeitet für WFP und in Genf, wo das humanitäre Zentrum der UNO ist. Was ich machen muss, ist, dass ich versuche, sehr schwierige Komplexe einfach zu erklären. Ich sage immer, I'm very good at dumbing things down. Ich bin sehr gut darin, Dinge ein bisschen dümmer und einfacher zu machen. Und das ist mein Job und dass Leute wirklich zuhören. Was mein Job aber auch ist, ist mit wirklich wichtigen, einflussreichen Journalisten und Medien in Kontakt zu sein, um die darin zu pushen, dass sie irgendwas schreiben. Also ich habe zum Beispiel mit CBS 60 Minutes lange gearbeitet. Das läuft dann so, dass es manchmal Jahre dauert, bevor so eine Reportage kommt. Wenn die Reportage dann kommt und 20 Millionen Amerikaner das sehen, sämtliche Kongressabgeordneten und Senatoren das sehen und dann die Reportage auch direkt ans Weiße Haus geschickt wird, dann hat man auf die Art und Weise Leute überzeugt und kann eben für uns Werbung machen. Ich habe mit einem der berühmtesten New York Times-Kolumnisten gesprochen. Das ist jahrelange Arbeit. Ich habe ihm immer geschrieben, ich schreibe Journalisten, wenn sie gute Sendungen machen, kleine Kommentare, frage mich, wie es den Frauen und den Kindern geht, gehe zu ihren Bucheröffnungen und Ähnliches. Und irgendwann fragt man dann mal, bittet man dann mal um was. Wenn ich dann sofort antworten kann, wenn die dann was von mir wollen, ich antworte innerhalb von 30 Sekunden und sage, ja, arbeite dran. Dann gibt es eben große Momente, also heute zum Beispiel Nick Kristof in der New York Times, ein wirklich weltberühmter Journalist, der dann im Grunde unsere halbe Rede vom Sicherheitsrat meines Chefs übernommen hat. Mhm. Das dauert aber Jahre. Man arbeitet Jahre daran.
Vertrauensarbeit.
An Beziehungen, an Verbindungen.
Vertrauensarbeit und menschlich zuverlässig, sonst funktioniert das nicht, oder?
Ja, wirklich auch. Und auch immer ehrlich und nie lügen. Und sagen, wenn man was nicht weiß, sagen, ich kümmere mich drum, ich finde irgendjemanden, der weiß, worum es hier geht. Ich verbinde sie mit jemandem, der Experte ist. Und einfach auch Danke sagen. Ich habe ein junges Team, ein kleines Mini-Team in Berlin. Und das Erste, was ich zu ihnen gesagt habe, war, ihr müsst euch bei allen bedanken. Jeder Mensch freut sich darüber, wenn sich jemand bedankt. Einfach Danke sagen. Und dann haben die erst so gelacht, weil sie mich dann auch irgendwie hörten, wie ich mich bei Leuten bedankte. Aber so ist es. Wir können ja nur dankbar sein, wenn wir uns nicht bedanken bei den Leuten. Wie sollen wir dann alle, egal in welcher Lebenssituation, wirklich weiterkommen?
Sie haben aber auch natürlich zu tun mit den hohen Repräsentanten der Vereinten Nationen. Natürlich allen voran Ihr Chef vom Welternährungsprogramm, der ja ein Trump-Mann ist. Wie kommen Sie mit diesen politischen Repräsentanten klar? Wie diplomatisch müssen Sie da sein?
Das ist eine gute Frage. Also meine Kollegen wundern sich immer, wie undiplomatisch ich mit meinem Chef bin.
Können Sie ein Beispiel
auch
sagen?
Da wieder, ja, ganz offen und ehrlich, immer. Also der David Beasley ist ein wunderbarer Kommunikator, der eben wirklich auch Menschen bewegen kann, der extrem hart arbeitet. Er ist jetzt der vierte Chef vom Welternährungsprogramm. Und ich komme extrem gut mit ihm aus und bin sehr, sehr offen da drin, was gut ist und was schlecht ist. Ich nehme ihn auch auf die Schippe, wenn es um Republikaner und Demokraten geht. Manchmal so zum Entsetzen meiner anderen Chefs und Kollegen, die sich fragen, warum ich denn so frech bin. Aber ich glaube, eins ist auch immer das, er ist jetzt der vierte Chef, den ich habe. Und eine der Vorgängerinnen sagte mal, wir wollen dich dabei haben, weil du uns die Wahrheit sagst. Und auch das ist, glaube ich, wichtig. Man muss den Chefs auch sagen, man gibt ihnen ja Ratschläge. Ne? Was ziehst du an? Was sagst du? Das Wort ist doof.
Was war der wichtigste Ratschlag, die wichtigste Wahrheit, die Sie gesagt haben, Ihrem Chef?
Zum Teil auch manche Sachen, die intern sind, wo ich nicht so drüber sprechen kann, wie man mit Leuten umgeht und was in Krisensituationen wichtig ist. Und dann auch einfach Feedback zu geben. Das funktioniert als Argument, das nicht. Das war ein ganz wichtiger Moment für mich, als eben eine Chefin mal sagte, wirklich, dass wir wollen dich dabei haben, weil du uns die Wahrheit sagst. Und das ist ein guter Tipp für viele Lebenslagen und auch viele Berufsfelder. Gleichzeitig ist es aber auch oft ein Risiko. Viele Leute trauen sich ja nicht, den Chefs die Wahrheit zu sagen. Aber ich habe da mittlerweile das Standing, glaube ich, so über die Jahre mir auch erbaut, dass ich eben auch wirklich was sagen kann. Und dann auch immer mit Humor. Also ich nehme
genau,
die Chefs
das ist
auch
ein
sehr
wichtiger
gerne
Punkt.
Auf die Schippe.
Ehrlichkeit, Wahrheit sagen und das mit Humor. Das kommt ja auch in unserem Gespräch gerade rüber. Bettina Lüscher, Sie haben ja in Bremen, sind Sie zur Schule gegangen, Frau Lüscher, also auch ein Stückchen Bremerin. Haben Sie eigentlich jemals Lust verspürt, wieder nach Bremen zurückzugehen?
Ach, ich bin ja so ein bisschen heimatlos irgendwie. Wenn Leute mich fragen, wo kommen Sie denn her, dann kommt immer eine lange Geschichte. Geboren in Hamm, aufgewachsen in München, aufgewachsen in Bremen, studiert in Münster, dann nach Amerika, dann nach Frankfurt, dann nach Köln, dann nach Atlanta und so Genf, New York. Also ich habe so viele zu Hause. Ich fand es in Bremen sehr, sehr schön. Ich habe da auch immer noch extrem gute Freunde. Also so 3, 4 meiner engsten Freunde sind Bremer, mit denen ich damals im Gymnasium im Geschichte-Leistungskurs war, die mir wirklich auch über die Jahrzehnte geblieben sind. Wir werden im Oktober eventuell eine 40-Jahr-Abiturfeier machen. Aber dass ich da unbedingt wieder zurück wollte, nicht. Also das war schon alles sehr gemütlich da. Obwohl ich es auch wunderschön fand. Aber irgendwie raste ich dann auch ganz schnell weg nach dem Abitur. Ich war also sofort weg. Und nicht, weil ich weg wollte, sondern weil die Welt so spannend war.
Sie sind mit der Dynamik mitgeschwommen. Jetzt sind Sie nicht mehr schlaflos in Atlanta. Das haben wir eben schon mal vom Fokus zitiert. Sie sind in Berlin gelandet. Ein bisschen auch wieder in der Heimat in Deutschland?
Ja, das schon. Da gab es auch mal so einen Punkt, als meine Mutter sehr krank war und Demenz hatte, wo ich auf einmal dann auch zum ersten Mal bei WFP gesagt habe, ich muss jetzt wieder Richtung Deutschland, ich muss jetzt näher sein. Und dann aber auch interessant, ich wusste aber nicht genau, wo ich so später mal landen möchte, ob ich mal vielleicht in München bin oder in Berlin. Und es war eben wunderbar, dass ich war ja die erste Mitarbeiterin von WFP Berlin, habe das Büro damals aufgemacht, dass ich jetzt da auch wieder gelandet bin und ein tolles Team da ist. Und Berlin ist ja auch spannend und mich reizen natürlich auch viele andere Länder. Amerika ist ja auch mein zweites Heimatland. Ich habe mir sehr hart erkämpft, eine Green Card und dann die amerikanische Staatsbürgerschaft und habe jetzt doppelte Staatsbürgerschaft und bin mit einem Bein so mental dort und mit einem Bein mental hier.
Im Augenblick sind Sie im Homeoffice wie so viele, aber nicht in Berlin, in Bayern. Warum gerade da?
Ja, ich sitze hier im schönen Chiemgau. Und nur für Ihre Hörer, wir mussten eben die Nachbarn anweisen, doch bitte keine Bäume mehr zu fällen, was gerade neben mir passierte während des Interviews. Also im schönen Chiemgau, wo meine Eltern zuletzt gelebt haben. Mein Vater ist jetzt im betreuten Wohnen, aber topfit. Aber eben am Anfang der Corona-Krise ging es ihm nicht so gut. Und da bin ich dann schnell hierher gekommen. Und jetzt habe ich eben so einen bayerischen Garten und das ist natürlich gut und ich mache hier Live-Fernsehen aus dem Wohnzimmer meiner Eltern raus.
Und alles geht,
ganz
nicht?
Lustig ist.
Das ist auch eine, alles neue, geht. Auch eine neue Erfahrung.
Alles geht.
Ne? Das ist nochmal was Neues jetzt in diesen Corona-Zeiten. Ne?
Ja, und es ist auch wirklich was anderes, weil, wissen Sie, was unsere Krisen auch sind. Das Virus ist ja unsichtbar. Die Krisen, mit denen ich sonst zu tun habe, sind sehr sichtbar. Wenn irgendwo Kriege sind und Bomben explodieren oder Leute verhungern oder es gibt keine Nahrungsmittelgeschichten oder man muss mit irgendwelchen Rebellengruppen, meine Kollegen verhandeln dann mit denen, das ist alles sichtbar. Jetzt haben wir auf einmal eine Krise, die noch gar nicht, wo der Bösewicht noch nicht sichtbar ist. Und das ist ja nicht sichtbar im Jemen und nicht sichtbar im Chiemgau.
Wie eng, Frau Lüscher, ist nach dem vielen Aufenthalten im Ausland, nach den vielen Reisen, die Verbindung zu Ihrer Familie? Sie sind die jüngste von drei Schwestern, die mit dem Reisegehen offensichtlich. Sie sind der Globetrotter und die anderen?
Die anderen haben sehr viel Familie gemacht. Aber das wirklich Interessante ist, auch dadurch, dass wir als Kinder so viel durch Deutschland herumgezogen sind und meine Eltern auch sehr viel und gerne gereist sind, auch meine Schwestern trotz Familie. Die eine ist jahrelang mit ihrem Ehemann zur See gefahren. Die andere, da ist die ganze Familienschar ständig weltweit unterwegs. Die sind natürlich mehr verankert in Deutschland als ich, aber so das Globale hatte jeder irgendwie da drin. Bei denen mehr so urlaubsmäßig, bei mir mehr lebensmäßig. Also von daher, es ist schon ein enges Verhältnis, aber es ist auch jetzt momentan halt völlig seltsam, weil man sich jetzt eben nicht sieht.
Hat eigentlich ein solches Leben, wie Sie es geführt haben, so im internationalen Politjet-Set, dem Journalismus, einen Preis? Also eine klare Wahl, keine eigene Familie, keine Kinder zu haben zum Beispiel?
Ach, also das war noch nie so riesig so die große Priorität. Meine Schwestern haben beide sehr jung geheiratet und meine Eltern machten sich damals die größten Sorgen, dass ich eben auch mit 17 heiraten würde. Und ich guckte die immer nur an und dachte, mach ich nicht. Und das habe ich auch ziemlich konsequent durchgehalten. Also das mit dem Preis, das ist, weiß ich, sehe ich nicht so. Es geht ja, wenn man das möchte, dann kann man es ja auch machen. Und wenn man es nicht so möchte, muss man es ja auch nicht machen. Es ist aber auch so, natürlich ist es schwierig, wenn man ständig umzieht. Ich habe 16 oder 20 Umzüge hinter mir. Wir bei der UNO müssen ja alle 4 Jahre sowieso umziehen. Ich habe es mal in New York zu 9 Jahren gebracht, wo ich mich aber dann jedes Jahr selber um meine eigene Stelle bewerben musste gegen jede Menge Konkurrenten. Bei WFP ist es so, ich habe also große Hochachtung davor, was meine Kollegen da machen, die oft dann Männer und Frauen in Krisengebieten sind und ihre Familie sind in anderen Ländern, weil es schlicht und einfach zu gefährlich ist. Und machen aber das Leben und ziehen das durch und finden das auch toll. Da ist die Scheidungsrate sehr groß. Ich bin mir sicher, auch in diesen Zeiten von Corona ist es jetzt extrem schwierig, weil Leute in Ländern gerade festsitzen und wenn irgendwo anders eine Familienkrise ist, sie nicht aus den Ländern wegkommen. Deswegen machen wir jetzt ja Luftbrücken auch, damit Helfer wieder zu ihren Familien kommen. Also es ist nicht immer leicht, aber es ist auch ein wunderbares Leben, wo man so viel lernt, wo man so viele Leute kennenlernt, wo man so viel Erfahrung macht, wo es mit Sicherheit immer wieder schwierig ist, immer wieder neu anzufangen. Man fängt immer wieder von vorne an. Das ist nicht leicht und ist auch nicht leicht gewesen. Aber gleichzeitig ist es auch ein sehr interessantes und spannendes Leben.
Das Leitmotiv, was immer so ein bisschen durchklingt bei Ihnen, Frau Lüscher, ist die Neugierde auf die Menschen, auf ihre Geschichten, also auf das wirklich pralle Leben, kann man das so sagen?
Ja, also ich bin sehr, sehr neugierig, immer. Also wenn ich zum Beispiel nachts nicht schlafen kann, ist es nicht, jetzt macht man sich nachts schon so Sorgen, aber dadurch, dass ich 9 Jahre lang Nachtschichten gemacht habe, habe ich einen etwas seltsamen Schlafrhythmus. Und dann ist es aber auch so, ich finde es halt nachts auch unglaublich spannend zu gucken, was in der Welt gerade vor sich geht. Also ich bin leider Twitter-süchtig und es ist so spannend, was in der Welt passiert. Morgens um 3 Uhr, nicht sehr gesund, aber spannend, doch.
Zum Schluss hätte ich 2 Fragen, Frau Lüscher. Haben Sie einen Traum? Und zweitens, haben Sie einen Sehnsuchtsort? Wo wollen Sie sein?
Ah, ein Traum. Ja, der Traum ist wirklich, ich kann das nicht anders sagen und mir kommen jetzt ein ganz klein bisschen die Tränen dabei. Das ist sehr gut, Sie haben es geschafft, dass Sie mich zum Weinen bringen. Ich habe so viele Frauen und Kinder kennengelernt, die so kämpfen müssen. Und wir wissen alle, wie wir diesen Frauen und Kindern helfen können, dass sie nicht mehr hungrig sind. Das ist mein Traum, dass wir das schaffen. Wir wissen, wie das geht. Es gibt genug Geld auf der Welt. Aber die Kriege sorgen dafür, dass Frauen und Kinder unglaublich leiden. Und das ist der Traum. Deswegen stehe ich jeden Morgen auf, um zu helfen, ganz klein bisschen, dass diese Menschen nicht mehr hungrig sind. Und die Sehnsuchtsorte, ja, da gibt es einen. Normalerweise wäre ich jetzt gerade in Maine, ganz oben im Nordosten der Vereinigten Staaten. Da habe ich ein kleines Holzhäuschen und das ist so das kleine Paradies, da wäre ich gerne. Aber ich sitze im Chiemgau und das ist der andere wunderbare Ort. Ich sage Ihnen, das Leben ist schön für uns.
Dankeschön, Bettina Löscher, für dieses schöne Gespräch in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Wir wünschen alles Gute und hoffen, dass wir Sie in mindestens 10, 20 Jahren widersprechen und hören, was Sie dann noch Tolles gemacht haben. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke für die Einladung.
Das war Bettina Löscher in der Gesprächszeit auf Bremen 2 und dieses Gespräch können Sie nachhören als Podcast. Im Internet gibt es auch noch weitere Informationen über Bettina Löscher. Unter Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann.